Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die Verflechtung der beiden großen christlichen Kirchen mit dem deutschen Staat ist eng und sie ist historisch gewachsen. Das heißt hierzulande ja nicht umsonst immer noch Staatskirchenrecht und nicht zum Beispiel religionsverfassungsgerecht, was ja immer wieder vorgeschlagen wurde. Und die Zugehörigkeit zu einer evangelischen oder der katholischen Kirche in Deutschland, das ist nicht nur eine Frage des individuellen Glaubens, sondern auch eine bürokratische Frage. Die enge Verflechtung zwischen Staat und Kirchen, die drückt sich auch, wenn man so will, in barer Münze aus, in Staatsleistungen, die der Staat den Kirchen jährlich überweist, zusätzlich zu anderen Einnahmen der Kirchen, etwa durch Kirchensteuer. Die Kritik daran, die ist nicht neu. Die neue Bundesregierung will nun an diese Staatsleistungen ran. Das ist gleich unser erstes Thema. Und es geht heute um digitale Technik bei der Betreuung alter Menschen und ethische Fragen, die diese Technik aufwirft. Besser spät als nie. Das könnte das Motto sein für das vielleicht wichtigste religionspolitische Vorhaben der neuen Ampelkoalition im Deutschen Bundestag. Es geht um die Staatsleistungen an die christlichen Kirchen in Deutschland. Immerhin knapp 600 Millionen Euro haben die deutschen Bundesländer im gerade abgelaufenen Jahr überwiesen. Dabei stand schon in der Weimarer Reichsverfassung von 1919, dass diese Leistungen abgeschafft werden sollen. Ein Passus, der auch im Grundgesetz Gültigkeit behalten hat und das bis heute. Und bis heute, also über 100 Jahre später, ist es nicht passiert. Und das soll sich nun ändern, denn die Koalition aus SPD, FDP und Grünen hatte sich auf die To-Do-Liste gesetzt. Nur die lange Zeit lässt schon so ein bisschen erahnen, ganz so einfach mal eben abhaken lässt es sich wohl nicht. Denn dass die Kirchen diese Staatsleistungen bekommen, das hat natürlich Gründe, historische Gründe zwar, die aber nicht an Geltung verloren haben. Also der Punkt auf der To-Do-Liste, der ist damit ein religionspolitisch heißes Eisen. Christian Röther erklärt uns warum.
Im neuen Koalitionsvertrag steht ein knapper Satz, der für die Kirchen und die Bundesländer große finanzielle Folgen haben dürfte. Denn SPD, Grüne und FDP haben sich vorgenommen:
Wir schaffen in einem Grundsätzegesetz im Dialog mit den Ländern und den Kirchen einen fairen Rahmen für die Ablösung der Staatsleistungen.
Schon im Frühjahr 2020 hatten Grüne und FDP einen Vorstoß gewagt in Sachen Staatsleistungen und ein entsprechendes Gesetz in den Bundestag eingebracht. Damals noch als Opposition gemeinsam mit der Linken. Das Gesetz scheiterte jedoch an den Gegenstimmen von Union, SPD und AfD. Im Herbst 2021, in den Verhandlungen zur neuen Koalition, konnten Grüne und FDP die SPD dann aber umstimmen, berichtet Benjamin Strasser. Er ist religionspolitischer Sprecher der FDP im Bundestag.
Es war ein relativ kurzer Punkt, weil sich eigentlich alle drei einig sind, dass wir nach 100 Jahren, wo dieser Verfassungsauftrag einfach ignoriert worden ist von der Politik, dass wir da was tun müssen.
Seit 1919 fordert die Weimarer Reichsverfassung, dass die jährlichen Zahlungen der Länder an die Kirchen eingestellt werden sollen. Das Grundgesetz hat den entsprechenden Artikel wortgleich übernommen. Warum hat sich dann 100 Jahre lang nichts getan?
Ja, es ist über die Jahre und Jahrzehnte ein System entstanden, bei dem sich irgendwie alle Parteien ganz gut damit eingerichtet haben.
Für die Bundesländer würde das Ende der Staatsleistungen zwar langfristig Einsparungen bedeuten. Kurzfristig dürfte es für sie aber recht teuer werden. Auch deshalb war es politisch bislang nicht sonderlich attraktiv, das Thema anzugehen. Als weiterer Grund für das Zögern der Politik gilt, dass sie es sich mit den Kirchen nicht verscherzen will. Außerdem haben jahrzehntelang nur vereinzelte säkulare und atheistische Stimmen darauf gepocht, die Staatsleistungen abzulösen. Echter politischer Druck sei so nicht entstanden, sagt der Rechtswissenschaftler Heinrich De Wall.
Es hat sozusagen keinen Anpassungsdruck, keinen Leidensdruck gegeben, um diese Verfassungsforderung zu erfüllen nach der Ablösung der Staatsleistung.
Heinrich De Wall ist Professor für Kirchenrecht, Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg. In den vergangenen Jahren hat er in der Politik jedoch einen Sinneswandel festgestellt.
Ich glaube, das ist so eine langsame Entwicklung dahin, dass man einsieht, dass dieser Gedanke der Verfassungsväter von Weimar eigentlich ganz vernünftig sind.
Ein Umdenken in den Parteien beobachtet auch Horst Junginger, Professor für Religionswissenschaft und Religionskritik an der Universität Leipzig.
Die jüngere Generation ist, unabhängig welcher Partei sie angehört, nicht mehr bereit, dieses Thema einfach so stehen zu lassen.
Beide Wissenschaftler befassen sich schon lange mit den finanziellen Verflechtungen von Staat und Kirchen. Sie sind sich einig, es ist gut, dass endlich Bewegung in die Sache kommt.
Unabhängig, wie man zur Kirche steht oder zur Religion steht, sind es einfach Dinge, die geregelt gehören. Das kann man nicht auf immer und ewig verschleppen.
Also ich würde das meinerseits sehr begrüßen, wenn wir das hätten, dass diese mehr als 100 Jahre alte Verfassungsforderung dann tatsächlich erfüllt wird.
Die Staatsleistungen selbst sind noch deutlich älter. Ein oft genanntes Datum ist das Jahr 1803. Damals fasste das Deutsche Reich den Reichsdeputationshauptschluss. Der besagte unter anderem, die verbliebenen geistlichen Territorien werden aufgelöst und die Kirche wird teilweise enteignet. Immobilien, Land und Güter gingen in den Besitz des Staates über. So wollte das Reich weltliche Fürsten für ihre linksrheinischen Gebietsverluste an Frankreich entschädigen. Diese Säkularisation kirchlicher Herrschaften führte unter anderem dazu, dass 9 Hochstifte und 44 Reichsabteien aufgelöst wurden. Für diese und andere Enteignungen erhält die Kirche seitdem finanzielle Entschädigungen, die Staatsleistungen. Aber
es ist nicht nur der Reichsdeputationshauptschluss, der Ursache für diese besonderen Leistungen war. Vom Reichsdeputationshauptschluss war fast ausschließlich die katholische Kirche betroffen.
Die Geschichte von Enteignungen und Entschädigungen ist lang und komplex, erklärt Kirchenrechtler De Wall.
Die evangelischen Kirchen hatten ihr Vermögen zum Teil schon vorher verloren an den Staat und haben deshalb dafür Entschädigungsleistungen erhalten. Zum Teil sind die Staatsleistungen dann aber auch im 19. Jahrhundert geschaffen worden. Also das ist eine große Spanne unterschiedlichster Leistungen und unterschiedlichster Rechtstitel.
Die Staatsleistungen aller Bundesländer zusammen ergaben im vergangenen Jahr eine Summe von knapp 600 Millionen Euro. Mit diesem Geld werden beispielsweise Gehälter von Bischöfen bezahlt. Es gebe oft Missverständnisse darüber, was Staatsleistungen seien, so Heinrich De Wall. Denn nicht dazu zählen
zum Beispiel Subventionen für kirchliche Krankenhäuser, Zuschüsse zur Errichtung von kirchlichen Kindergärten und dergleichen. Oder auch Beträge, die der Staat zahlt dafür, dass Pfarrer Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen erteilen.
Das Finanzverhältnis zwischen Staat und Kirchen ist also komplex. Die neue Koalition will mehr Klarheit schaffen und deshalb soll es bei den Staatsleistungen jetzt auch zügig vorangehen, betont FDP-Politiker Strasser.
Wir haben bewusst keine Kommission eingesetzt. Das war ja auch immer hin und wieder in der Debatte. Brauchen wir erst eine Kommission aus Ländern, Kirchen, Staatskirchenrechtlern, Politik. Das machen wir nicht, sondern wir als Deutscher Bundestag entscheiden.
Da die Länder die Staatsleistungen an die Kirchen bezahlen, nicht der Bund, falle dem Bund gewissermaßen eine Schiedsrichterrolle zu.
Die Kirchen haben das Interesse an einer möglichst hohen Ablösesumme und die Länder naturgemäß an einer möglichst niedrigen Summe. Und wenn ich da zu einer guten Einigung kommen will, brauche ich einen unbeteiligten Dritten, der weder bezahlt noch bekommt.
Der Bund will deshalb Länder und Kirchen anhören und dann ein Grundsätzegesetz erlassen, möglichst noch in dieser Legislaturperiode, so Strasser. Das Gesetz soll den Rahmen vorgeben für die dann folgenden Verhandlungen zwischen Ländern und Kirchen. Darin wird es vor allem um die Höhe der Ablösesumme gehen. Die Idee dafür, dass die Länder den Kirchen in Zukunft gar keine Staatsleistungen mehr zahlen, zahlen sie ihnen einmalig eine deutlich höhere Summe. Bloß, wie hoch soll sie sein?
Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. Was ist fair?
In ihrem abgelehnten Gesetz haben Grüne, FDP und Linke eine konkrete Zahl genannt, beziehungsweise einen konkreten Faktor. Die Ablösesumme soll 18,6 Mal so hoch sein wie die derzeitigen jährlichen Zahlungen. 18,6, dieser Faktor stammt aus dem Bewertungsgesetz und hat folgenden Hintergrund, so Rechtswissenschaftler De Wall.
Bei einer Ablösung, wie sie hier beabsichtigt ist, sollen die Religionsgemeinschaften, die von den Staatsleistungen profitiert haben, Vermögenswerte bekommen, aus denen sie die gleichen finanziellen Leistungen weiter erzielen können.
Die Kirchen könnten die Einmalzahlung also gewinnbringend investieren und hätten keine finanziellen Verluste, zumindest in der Theorie. Der Faktor 18,6 würde konkret bedeuten, die Länder zahlen den Kirchen einmalig etwa 11 Milliarden Euro. Das ist politisch aber umstritten. So fordern säkulare und atheistische Stimmen, deutlich weniger zu zahlen oder sogar gar nichts. Ihr Argument? Die Kirchen haben bereits so umfangreiche Entschädigungen erhalten, dass die Enteignungen längst beglichen sind. Die Kirchen sehen das anders. Martin Dutzmann ist der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland bei der Bundesrepublik. Er zieht einen Vergleich.
Wenn Sie eine Mietwohnung bewohnen, dann wird Ihnen auch niemand irgendwann ausrechnen, wie viel Miete Sie in den vergangenen 20 oder 30 Jahren bezahlt haben. Und dass damit dann jetzt eigentlich die Wohnung bezahlt ist und sie jetzt Ihnen gehört. Insofern kann ich nicht erkennen, dass eine Addition der bisher geleisteten Zahlungen in irgendeiner Weise relevant wäre.
Säkulare Organisationen haben trotzdem nachgerechnet. Aus Recherchen der Humanistischen Union ergibt sich, dass alle Bundesländer zusammen seit Gründung der Bundesrepublik knapp 20 Milliarden Euro Staatsleistungen gezahlt haben. Kirchenkritiker argumentieren deshalb, die Enteignungen waren unterm Strich ein finanzieller Vorteil für die Kirchen. Martin Dutzmann von der Evangelischen Kirche sieht auch das anders.
Wenn wir die Grundstücke und Gebäude und sonstigen Wertgegenstände behalten hätten, dann könnten wir bis zum heutigen Tage entsprechende Erträge erwirtschaften. Das konnten wir nicht. Insofern kann ich nicht erkennen, dass wir dabei irgendwie jetzt einen Gewinn gemacht
haben. Ähnlich bewertet es Rechtswissenschaftler De Wall.
Ob insgesamt die Ablösung jetzt vorteilhaft ist oder nicht in Bezug auf das verlorene Vermögen, das ist sehr schwer einzuschätzen. Die Kirchen haben in riesigem Umfang Vermögen verloren, das heutzutage auch was wert wäre. Ja. Also insofern, das auszurechnen, das würde ganze Universitäten über Jahrzehnte lahmlegen, wenn man das wirklich erforschen wollte, weil das eben sehr weit in die Vergangenheit zurückreicht und der Vergleich von früheren Werten mit heutigen Werten ist eben sehr schwierig.
Die neue Koalition will offenbar bald zu einem Ergebnis kommen. Und SPD, Grüne und FDP erwecken nicht den Eindruck, als würden sie den Kirchen finanziell schaden wollen. Benjamin Strasser, der religionspolitische Sprecher der FDP im Bundestag, tritt selbst als praktizierender Katholik in die Öffentlichkeit. Er wirbt bei den Kirchen für finanzielle Neuerungen.
Ich erlebe es jetzt schon in meiner eigenen Kirche, dass auch aufgrund beispielsweise sinkender Mitglieder in der Kirche, sich die Frage der Finanzierung von ganz selber stellt. Also die Kirche muss sich fragen, wie wir in einer säkularer werdenden Gesellschaft unsere Aufgaben finanzieren und vor allem, was unsere Aufgaben sind. Deswegen ist aus meiner Sicht jetzt auch der ideale Zeitpunkt, die Frage der Ablösung von Staatsleistungen zu klären.
Die Kirchen zeigen sich dafür inzwischen durchaus offen. Martin Dutzmann von der EKD.
Ich denke, der Vorteil für uns liegt vor allen Dingen darin, dass wir dieses als politische Frage nicht mehr haben. Es ist ja im Moment so, dass alle paar Monate eigentlich das thematisiert wird. Wenn es zu einer Ablösung kommt, was wir sehr befürworten, dann wird man diese Diskussion nicht mehr führen müssen.
Auch die Kirchen wünschen sich offenbar Klarheit. So führt an der Ablösung der Staatsleistungen mittlerweile wohl kein Weg mehr vorbei. Und nach über 100 Jahren könnte die Weimarer Reichsverfassung doch noch ihren Willen bekommen.
Steht das Ende der Staatsleistungen an die Kirchen bevor? Eine Forderung, die über 100 Jahre alt ist. Das war ein Beitrag von Christian Röther. Schon seit einigen Jahren wird ja über das sogenannte Internet der Dinge sinniert. Wenn Computer nicht mehr als solche erkennbar sind, also nicht mehr Laptops, Smartphones und so weiter, sondern in praktisch allen Gegenständen unseres Alltags stecken können. Vernetzt und dann über weite Distanzen steuer- und nutzbar. Das kann den Alltag erleichtern, aber bei vielen Menschen löst dieses Ausmaß an Vernetzung auch Unbehagen aus. Wenn es um die Betreuung alter Menschen geht, könnte die Technik jetzt schon helfen, für Sicherheit zu sorgen, ohne dass Angehörige immer vor Ort sein müssen. Aber auch hier lässt sich natürlich das Unbehagen mit der Zukunft schon absehen. Und das ist dann nicht nur eine Frage von Akzeptanz. Also wie viel Technik wollen alte Menschen überhaupt in ihrem direkten Umfeld zulassen? Es stecken auch ethische Fragen drin. Denn es geht bei der Betreuung alter Menschen nicht nur um Sicherheit über alles. Es geht auch um Privatsphäre und Selbstbestimmung. Wichtige Werte, die mit dem Alter nicht weniger wichtig werden. Burkhard Schäfers hat sich die mögliche Zukunft der Altenpflege angesehen.
Wenn die Eltern alt werden, steigt die Angst. Was, wenn sie versehentlich den Herd anlassen? Oder wenn sie nach einem Sturz hilflos am Boden liegen? Wohnberater Markus Heberle empfiehlt den Einsatz von Technik zur Kontrolle aus der Ferne.
Ich bekomme als Angehöriger ein Bewegungsprotokoll meiner Eltern auf mein Smartphone übertragen. Als Angehöriger muss ich mir nicht ständig Gedanken machen. Sind meine Eltern aufgestanden? Geht es denen gut? Welche Aktivitäten haben sie?
Heberle steht in einer Musterwohnung in Garmisch-Partenkirchen, ganz im Süden Bayerns. Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer. Eingerichtet wurde die Wohnung von der Long Life, einer gemeinnützigen, stiftungsfinanzierten Tochtergesellschaft des Ortes. Markus Heberle zeigt hier große und kleine technische Hilfen, die alte Menschen zu Hause einbauen lassen können. Die Beratung ist kostenfrei und findet entweder bei Interessierten daheim oder in der Musterwohnung statt. Der Wohnberater führt in die Küche. Der Herd ist mit einem unscheinbaren Sensor ausgestattet, hilfreich etwa bei einer beginnenden Demenz.
Sobald ich den Herd anmache, erkennt das der Herdwächter und wird aktiv und hat vorne einen kleinen Bewegungsmelder. Das heißt, er erkennt, dass ich hier auch in der Küche bin, dass ich vor dem Herd stehe. Ich kann auch den Esszimmertisch decken, das erkennt auch der Herdwächter. Er sieht die Aktivität. Wenn jetzt aber die Haustür klingelt und ich gehe raus und komme nicht rechtzeitig zurück, ertönt ein lautes Signal. Wenn ich nicht darauf reagiere, schaltet sofort der Herdwächter den Strom ab. Komme ich aber zurück, erkennt es der Bewegungsmelder und es köchelt weiter.
Der Herdwächter koste 300 Euro und lasse sich an jedem Elektroherd einbauen, sagt Markus Heberle. Außerdem sind in der Musterküche die Spüle, das Kochfeld und die Arbeitsflächen höhenverstellbar. Gut für Menschen im Rollstuhl. Und noch eine Erleichterung gibt es, damit sie an Geschirr und Gläser in den Oberschränken kommen.
Meistens werden die ganzen Gegenstände des täglichen Bedarfs auf die Arbeitsflächen gestellt. Die Arbeitsflächen sind vollgestellt, gerade bei Kleinküchen. Und hier gibt es einfach Oberschränke, wo ich ein Liftsystem eingebaut habe. Ich betätige mal die Fernbedienung. Die Tür öffnet sich langsam und der gesamte Korpus im Oberschrank fährt selbstständig runter vor die Arbeitsplatte und ich kann ganz bequem vor meinem Rollstuhl oder sitzend einfach alles mir rausnehmen.
Heller Boden, Dachschrägen aus Holz, ein rotes Sofa, moderne Schlafzimmermöbel. Auf den ersten Blick ist das hier eine ganz normale Wohnung. Erst wenn man von innen weiß, sieht man die unscheinbaren weißen Sensoren an Wänden und Türrahmen.
Für uns war es wichtig, Dinge auszustellen, die man nicht gleich erkennt. Also wir wollten jetzt nicht, dass man die Bedürftigkeit erkennt. Diese ganzen Sensoriken, diese Liftsysteme sieht man nicht. Der wohnliche Charakter soll bestehen bleiben, weil nur so erreichen wir auch eine Akzeptanz. Niemand möchte ein Zuhause haben, das letztendlich aussieht wie so ein Pflegezimmer.
Markus Heberle zeigt auf einen Lichtschalter an der Wand. Stecknadelgroße Lämpchen und ein fingernagelkleiner Lautsprecher lassen ihn etwas ungewöhnlich erscheinen. Tatsächlich steckt darin außer dem Lichtknopf ein Sturzsensor. Mittels Infrarot leuchtet er den Boden aus.
Sobald hier jemand stürzt, erkennt es dieser Melder und ruft mich als Angehöriger an. Wenn ich den Anruf entgegennehme, kann ich hier über die Freisprecheinrichtung mit der gestützten Person sprechen. Bekomme ich jetzt keine Rückmeldung, kann ich dann Notruf auslösen. Und das ist zum Beispiel ein System auch, man erkennt es nicht unbedingt, aber ich habe einfach hier so eine Sicherheit. Das System, auch interessant, macht auch einen Unterschied. Wenn ein großes Haustier sich hier hinlegt, ist es natürlich kein Sturz, tut keinen Alarm auslösen.
Um einen Fehlalarm zu vermeiden, wurden mehrere hundert Stürze analysiert. Die Software kann Telefonnummern von verschiedenen Angehörigen speichern und im Fall der Fälle eine Notrufkette auslösen. Einerseits verspricht diese Technik mehr Sicherheit. Andererseits machen Kameras Bilder. Daten werden erhoben und verarbeitet. Im Grunde könnten ältere Menschen so weitgehend überwacht werden. Damit gelte es sensibel umzugehen, sagt Alexander Huhn vom Caritasverband. Der Sozialpädagoge beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz und technischen Assistenzsystemen für alte Menschen.
Man möchte schon auch selber entscheiden, wo Technik zum Einsatz kommt. Es soll jetzt nichts sein, was im Hintergrund automatisch mitläuft und dann vielleicht über KI oder Algorithmen eventuell Dinge tut, die ich nicht mehr selber steuern kann. Also das wird auch einer der zentralen Bereiche sein, in den Assistenzsystemen zu schauen, wo macht denn sowas wie KI oder Algorithmus Sinn? Also wo kann man dann auch hier unterstützen in der Selbstständigkeit von Senioren, in der Kommunikation, in der Sicherheit auch? Aber wo darf man das eben nicht tun?
Huhn leitet das Caritas-Zentrum im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. In der Region leben besonders viele alte Menschen. Mehr als jeder Vierte ist über 60 Jahre. Hier wird heute schon deutlich, was in den nächsten Jahren das ganze Land beschäftigen wird. Deutschland altert. Zugleich fehlen immer mehr Pflegerinnen und Pfleger. Zwar könne Technik die Menschen nicht ersetzen, sagt Alexander Huhn. Aber manches könnten Assistenzsysteme sogar besser, etwa Hol- und Bringdienste in Altenheimen oder Tabletten sortieren. Wenn im Alter Augen und Feinmotorik nicht mehr so gut mitmachen, mag es helfen, Küchengeräte, Licht und Fernseher mittels Sprachsteuerung bedienen zu können. Offen ist, inwieweit die Technik nützt und wo ihre Grenzen liegen. Wenn Assistenzsysteme immer mehr einfache Aufgaben übernehmen, fallen womöglich Beschäftigungen für Menschen auf dem sozialen Arbeitsmarkt weg. Und menschliche Kontakte könnten seltener werden. Hinzu kommt die Frage: Verletzen Sensoren und Kameras die Intimsphäre? Was dürfen Angehörige wissen, was nicht? Solchen ethischen Aspekten geht die Caritas gemeinsam mit der Technischen Universität München und der Katholischen Stiftungshochschule München nach.
Für mich ist gute Pflege, dass ich sicher zu Hause oder in einer betreuten Einrichtung leben kann, dass ich nicht vereinsame, dass ich gute Gespräche mit meinen Angehörigen, mit dem Pflegepersonal führen kann und dass ich selber entscheiden kann, wo ich Hilfe annehme und wo nicht.
In der Musterwohnung der gemeinnützigen Gesellschaft Long Life in Garmisch-Partenkirchen holt Wohnberater Markus Heberle sein Handy heraus. Eine App zeigt ihm mittels einer Ampel an, ob im Haus seiner Eltern alles in Ordnung ist. Sensoren überwachen deren Tagesablauf. Geht die Mutter morgens in die Küche, öffnet sie den Kühlschrank, schaltet sie die Kaffeemaschine ein, holt der Vater die Zeitung herein.
Das heißt, er macht die Haustür auf, geht an den Briefkasten, kommt nach 1-2 Minuten wieder zurück. Das erkennt das System als, ja, das ist der tägliche Ablauf und gibt mir die grüne Ampel. Würde es mein Vater zum Beispiel mit den Nachbarn treffen und mit denen noch ein bisschen ins Ratschen kommen, dann bekomme ich erst meine gelbe Ampel. Das liegt dann in meinem Ermessen als Angehöriger, zu sagen, okay, ich telefoniere mal hinterher. Sobald mein Vater dann doch reinkommt, geht ein Gelb wieder auf Grün.
Sensoren und Software seien inzwischen sehr präzise und würden ständig weiterentwickelt, sagt Markus Heberle. Zwar stünden die heute über 70-Jährigen den Assistenzsystemen tendenziell skeptischer gegenüber, aber die nächste Generation sei viel aufgeschlossener. Zudem habe die Akzeptanz von Technik in der Corona-Pandemie zugenommen. Alexander Huhn von der Caritas hat große Erwartungen, was die Zukunft angeht.
Ich bin da sehr euphorisch, weil Technik kann hier viel, viel Sicherheit und viel Kommunikation ermöglichen. Pflege findet ja zu 90% im häuslichen Kontext statt. Gerade hier in der Alpenregion wohnen viele Menschen alleine oder haben nicht so das intakte Netzwerk oder Nachbarschaftshilfe. Und hier kann einfach die Technik deutlich mehr Sicherheit bringen im häuslichen Kontext.
Sensoren sollen alten Menschen mehr Autonomie geben. Zugleich kann ein zu viel an Überwachung ihre Freiheit auch merklich einschränken.
Digitale Technik bei der Betreuung alter Menschen, über Hoffnungen und Sorgen, die darin stecken, war das ein Beitrag von Burkhard Schäfers. Und das war Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt es jetzt erstmal die Nachrichten und dann unsere politische Diskussionssendung Kontrovers. Und mein Kollege Tobias Armbrüster fragt dort einen Ausblick auf 2022. Wie sehr muss sich Deutschland verändern? Und Sie können sich an dieser Sendung wie immer beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns eine Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.